wo jetzt so die Kinder hier vorne standen, da habe ich so gedacht, schön, dass wir die Kinder haben, die können so ein bisschen reinnehmen, da auch in ihren ganz unkomplizierten Glauben, den sie da auch oft haben. Und das hat auch mit meiner Tochter zu tun heute Morgen, nämlich den geistlichen Impuls, den wir uns heute mal geben lassen wollen. Der hat ein bisschen was mit Adina zu tun. Hier haben wir den zu verdanken. Wir telefonieren immer mal, haben Kontakt über soziale Medien und hatten dann auch noch nach dem letzten Gottesdienst, den wir hier zusammen hatten, nach der letzten Predigt, so ein bisschen Kontakt. Und da hat sie mir dann mal ins Vers zugeschickt über WhatsApp, der ihr über den Tag geholfen hat. Und der steht also im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Und der hat mich doch bewegt, so bewegt auch, dass ich dachte, der schließt sich auch gut an das an, was wir vor 14 Tagen betrachtet haben. Und ich lese ihn mal vor, das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also wer seine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen. Ja, Römer 12, Vers 1. Das ist ja, wie gesagt, nach der neuen Genfer Übersetzung. Und also wie gesagt, ich habe da mit Adina ein bisschen kommuniziert und seltsamerweise oder auch nicht ganz seltsamerweise passt das also genau zu den Gedanken, die da mich zurzeit beschäftigen, die auch, wie gesagt, vor 14 Tagen ja Grundlage der letzten Predigt waren. Erinnert euch vielleicht, dass es da um Epheserbrief ging, ja, und um die Frage, wie leben wir unsere Berufung? Und dass wir das leben können, unsere Berufung, die Grundlage hat ja Gott gelegt. Ja, wir haben gehört, dass wir gesegnet sind mit jeder himmlischen Segnung. Also alles steht zur Verfügung, alles gibt uns Gott. Und ohne diese Voraussetzung wäre alles nur Frust und Krampf und könnte niemals gelingen. Und wie ich mitbekommen habe, ging es ja auch letzte Woche um Heilung. Ja, auch das ist ja eine Segnung, die wir empfangen müssen. Die können wir ja nicht aus uns heraus selber schaffen. Und auch in dem Text hier, in diesem Abschnitt, Kapitel 12, beginnt Paulus ja mit seiner Ermahnung, so wie steht es im Grundtext, ich ermahne euch, ihr Brüder, ja, mit der Erinnerung an die empfangene Barmherzigkeit Gottes. Ja, und ich lese das nochmal vor, aus Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ja, und dieses vor Augen führen, das hat er im Kapitel 11 gemacht. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Barmherzigkeit und Segnung haben ja eins gemeinsam. Sie sind die Zuwendung Gottes. Ja, also Gott wendet sich uns zu und ohne Voraussetzung kommt er auf uns zu, erbarmt sich unser, segnet uns. Und immer wieder bricht es bei Paulus, und ich habe das ja das letzte Mal schon erwähnt, die Begeisterung durch, dass der große, unfassbare, unbegreifliche Gott sich uns Menschen, die doch so unvollkommen, ungehorsam, widerspenstig sind, zugewandt hat und sich immer wieder zuwendet. Das ist ja etwas, was wir immer wieder erleben. Nicht mit einmal nur gewesen, sondern immer wieder erleben. Und im letzten Vers des Kapitels 11 im Römerbrief, also direkt vor diesem Vers, den wir gelesen haben, bricht die Begeisterung wieder einmal aus ihm heraus, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit wahrhaftig. Oder auch Amen. Aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Was für ein großer Gott, ja, dem wir da entgegenstehen und der uns sich zugewendet hat. Und diesen Gott sieht also Paulus sich gegenüber und er ist sich jederzeit bewusst, dass sein Leben dem Anspruch dieses Gottes eigentlich nicht genügt. Das ist ihm bewusst, das merkt man. Ja, ich genüge diesem Anspruch nicht. Und seine Vergangenheit entspricht dem nicht, bis er Jesus begegnete. Er erwähnt das ja auch immer mal wieder. Ja, er wäre Verfolger gewesen und Lästerer und Sünder. So sagt er es von sich. Noch in seinem Leben als Nachfolger von Jesus ist er immer wieder darauf angewiesen, dass Gott ihm vergibt, ja, dass er also gnädig ist. Nun könnte man sagen, was vergeben ist, ja, von Gott und von Menschen vergeben ist. Das ist vergessen. Das ist schließlich, sagt der Herr uns zu, dass er die vergebene Sünde ins tiefste Meer werfen will. Das steht im Micha übrigens, Propheten Micha, Kapitel 7, Vers 19. Ja, eure Sünde wird ins tiefste Meer geworfen. Und der Herr rechnet uns also bekannte und vergebene Schuld nicht mehr zu. Sie hat keine Auswirkung mehr auf unser Leben, auf unsere Zukunft, auf die Beziehung zu Gott, unserem liebenden Vater und hoffentlich auch auf die Beziehung zu Menschen nicht mehr. Warum sollten wir also an unsere vergebene Schuld denken und warum erwähnt Paulus auch seine vergebene Schuld dann doch mal immer wieder? Macht, was er tut. Und ich denke, weil uns die große, für uns unverständliche und doch lebensnotwendige Barmherzigkeit Gottes immer wieder ins Gedächtnis ruft, ja, eine lebendige Beziehung zu unserem himmlischen Vater, unserem Schöpfer aller Dinge, dem Herrscher über das ganze All, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nichts, worauf wir einen Anspruch haben. Ja, wir haben kein Anrecht darauf, wir können uns das auch nicht verdienen. Gott denkt nicht mehr an unsere einmal vergebene Schuld, aber wir dürfen uns erinnern, damit wir unser Herz auch demütig halten. Ja, wir sollten immer wissen, woher wir gekommen sind. Wir waren verloren in die Vergänglichkeit. Wir hatten keine andere Zukunft vor uns als ein Loch im Boden, ja, 2x1 Meter und mindestens 1,5 Meter tief. Aber Gott, der Herr, hatte Mitleid mit uns. Nicht seine Gerechtigkeit, nach der wir den Tod verdient hätten, soll unser Schicksal besiegeln, sondern seiner Barmherzigkeit, dem Ausdruck seiner tiefen Liebe zu uns, hat er selbst den Weg geöffnet, dass wir in seine Gegenwart zurückkommen können. Das war uns ja versperrt durch unsere Schuld. Aber Gott hat einen Weg geöffnet. Wir können in seine Gegenwart zurückkommen. Und das hat ihn unvorstellbar viel gekostet. Er opferte für uns seinen Sohn, den einzigartigen Sohn. Die Bibel nennt ihn einzig geboren. Gott gab sich selbst für uns. Als Vater riss er den Sohn von seinem Herzen und ließ zu, dass Jesus einen grausamen Tod sterben musste. Das hat ihn was gekostet. Und aus Liebe zu uns, den Menschen, die er geschaffen hatte, zu seinem Gegenüber, die das aber mit Trotz ablehnen, das wissen wir ja, ist im Geschehen unterm Kreuz, dass er noch gehöhnt wurde, gespottet wurde. Ich weiß gar nicht, ob das uns immer noch so präsent ist in unserem Alltag, der ja von einer dem gegenüber gleichgültigen Welt geprägt ist. Was Gott das eigentlich gekostet hat, uns diesen Rettungsweg zu öffnen. Und es ist gut, dass Paulus uns daran erinnert. Meine Schuld, mein Ungehorsam gegenüber meinem Schöpfer Gott ist der Grund dafür, dass Jesus sterben musste. Ist uns das immer noch so präsent? Gott hat sich aber meiner erbarmt und mir und uns dadurch die Chance gegeben, neu mit ihm anzufangen. Da hört sich das alles so ganz selbstverständlich an, wir hören das oft. Aber es ist eigentlich ein Wunder, Barmherzigkeit Gottes. Du hast als Mensch eigentlich total versagt, deine Chance verpasst und Gott öffnet dir einen neuen Weg. Die Gerechtigkeit ist auf Gott, auf Jesus gelegt worden. Die Gerechtigkeit, die zum Tod führt, weil meine Sünde den Tod verdient hat. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil Jesus meine Sünde auf sich nahm. Halleluja, kann man da nur sagen. Ne? Danke, dass es so ist. Diese Tatsache erfordert eine Antwort. Wie gehe ich damit um, mit diesem Angebot Gottes, mit diesem Weg, mit dieser geöffneten Tür? Wie reagiere ich auf die Barmherzigkeit, die Gott mir schenkt? Seit der Zeit der Aufklärung leben wir in einem gesellschaftlichen Klima, in dem der Mensch der Meinung ist, er bestimmt eigentlich selbst über sein Leben. Ja, die Menschen vorher, die wussten das ein bisschen besser. Das bedeutet, dass wir heute der Meinung sind, dass alles, was unser Leben bestimmt, unsere Meinung, unsere Handlung, unsere Worte und Gedanken, unseren eigenen Willen entspringen und wir das selbst steuern könnten oder sollten. Ja, wir sehen uns selber so in der Mitte und wir sehen hier das Böse und da das Gute. Ja, und dann gucken wir immer und entscheiden, ja, was ist jetzt angemessen, was ist richtig. Das entspricht meiner Meinung nach aber nicht der geistlichen Realität. und auch nicht der neutestamentlichen Aussage, die ich so finde. In der Bibel wird eigentlich betont, dass du entsprechend dem denkst, redest und handelst, unter dessen Herrschaft du dich befindest. Du stehst eigentlich unter Herrschaft von irgendwem. Ja, und das entspricht dem, was du auch denkst, redest und handelst. Der Mensch bewegt sich nicht im geistlich oder auch moralisch-ethisch leeren Raum. Er ist nicht die Instanz, die festlegt, was gut und böse ist und sich jeweils im Einzelfall mal hier, mal dorthin wendet. Ein sehr gutes Beispiel, an dem man das sieht, ist die Warnung, die Jesus ausspricht mit dem Gleichnis in Matthäus 12, Vers 43, ja, wer das mal aufschlagen möchte. Dort spricht Jesus ja von einem Menschen, von dem Menschen als die Wohnung von böser Geister. Ja, und die sind ausgetrieben worden und dann muss etwas Neueres, Besseres diesen Platz füllen. Der Mensch ist eigentlich eine Wohnung, die mit etwas gefüllt wird. Der Mensch ist nicht Entscheidungsträger im geistlichen Kampf, sondern er ist Kampfplatz. Das Innere des Menschen ist Kampfplatz zwischen Gott und Satan. Er befindet sich entweder unter der Herrschaft böser Mächte oder unter der Herrschaft Gottes. Durch Gottes Barmherzigkeit ist es überhaupt erst möglich, dass die Herrschaft über einen Menschen wechseln kann. Wir können das ja gar nicht von uns aus. Wir haben gar nicht den Blick dafür. Wir erkennen das geistlich gar nicht, dass wir unter der Herrschaft des Satans sind. Das ist eine geistliche Realität, die uns mit unseren natürlichen Augen völlig verborgen ist. Von unserer Geburt her sind wir erfüllt von dem, was unserem Ich dient. Wir suchen unsere Bedürfnisse zu befriedigen, im Zweifel immer für uns und gegen andere. Wir sind unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, so sagt es ja das Neue Testament. Der Satan wird so genannt. Jesus hat mit seinem Leben den Preis dafür bezahlt, dass der Mensch, dass jeder Mensch einen Herrschaftswechsel überhaupt vollziehen kann. Dass es überhaupt möglich ist. Dass da etwas ausgetrieben wird aus uns. Nur dadurch ist das möglich, dass Jesus den Preis bezahlt hat, dass Herrschaftswechsel vollziehen werden kann. Durch Jesus erkennen wir überhaupt erstmal, dass der Satan uns täuscht, dass er uns nicht das volle Leben bieten kann, das er zwar verspricht, sondern dass er uns nur ewigen Tod bringt. Und aus diesem Zusammenhang kann Paulus hier in unserer Stelle im Römerbrief schreiben, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und eiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, ja, auf diese Hingabe Gottes in seinem Sohn Jesus, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein heiliges und lebendiges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Die Barmherzigkeit Gottes, dass er uns nicht ins Verderben rennen lässt, sondern uns um den Preis seines Sohnes Jesus die Tür zum ewigen Leben öffnet, erwartet eine Antwort. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich auf dieses Angebot Gottes? Ich will dir Leben geben. Der Mensch muss sich da entscheiden. Es gibt keine graue Zone. Ich kann da nicht irgendwie im neutralen Bereich bleiben und sagen, das gefällt mir mal, das picke ich mir raus und ansonsten bediene ich mich auf der anderen Seite. Wer kein klares Ja zu Gottes Angebot findet, ist nicht neutral, sondern er bleibt im Bereich des Todes, der Sinnlosigkeit und des Verderbens. Auch wenn die äußere Form manchmal darüber hinwegtäuscht, ne, sondern mir geht es doch gut. Ja, es kann einen selber täuschen, noch andere täuschen, wie es um einen selber steht. Wer kein klares Ja zu Jesus findet, zu diesem Angebot Gottes, der ist auf der Seite des Todes und des Verderbens. Die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben braucht eine Reaktion. Und ich finde die Übersetzung, die hier gebraucht wird, in der neuen Genfer Übersetzung, deswegen habe ich die ausgewählt, sehr interessant. Hier steht, die einzig angemessene Antwort darauf ist, auf die Barmherzigkeit Gottes, die einzig angemessene Antwort darauf ist. Und angemessen, das hat ja was mit Maß zu tun. Ja, ich messe was aus, also mit Maß. Unsere Antwort muss in dem Maß der Vorgabe, nämlich der Barmherzigkeit Gottes, entsprechen, angemessen sein. Ja? Gott hat ein Maß gesetzt mit seiner Barmherzigkeit und diesem Maß wollen wir entsprechen, müssen wir entsprechen. Und die Frage ist, welches Maß hat denn diese Barmherzigkeit, mit der uns Gott begegnet? Könnte ich jetzt mal so reinfragen. Sag ich, maßlos, oder? Das ist kein Maß. Seine Gottes Barmherzigkeit hat kein Maß. Alles, was er in die Waagschale werfen konnte, das hat er hineingeworfen. In Römer 8, 32 erinnert uns Paulus, er, also Gott, hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Das Liebste, das Beste, ja, das Einzige hat Gott hingegeben, ohne Maß. Über Jesus selbst wird gesagt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, Philipper 2. Jesus hat nichts zurückgehalten. Er sagt also, ne, ich gebe 85%, aber 15 müssen für mich sein. Er wurde gehorsam bis zum Tod, hat alles hingegeben. Maßlose Liebe, maßlose Barmherzigkeit, maßlose Zuwendung an uns, für jeden von uns. Gilt ja für jeden Menschen. Sollte unsere Antwort da geringer sein? Sollten wir sagen, Gott hat zwar alles gegeben, ja, aber ich schaue mal. Kann sie dann geringer sein als alles? Ist es da in Ordnung zu berechnen, was dem Herrn für unserem Leben zusteht und wo wir doch selber noch bestimmen wollen und sollten? Die angemessene Antwort, das Maß der Hingabe, die dem Maß der Barmherzigkeit Gottes entspricht, ist zuerst, uns mit unserem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen. Uns mit unserem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen. Vielleicht klingt das ein bisschen nach Muss, ja? Du musst das jetzt alles machen. Aber das Müssen sollte in der Beziehung zu Gott eigentlich keine Rolle spielen. Es geht vielmehr um ein Du darfst. Du darfst Gott alles zur Verfügung stellen. Du bist durch Jesus befreit von dem Drang bzw. der Sucht, immer nur das eigene suchen zu müssen. Das musst du nicht mehr. Du musst nicht mehr auf das eigene schauen. Ja, der Druck der Vergänglichkeit, alles an Annehmlichkeiten, Bequemlichkeiten in dieses endliche Leben packen zu müssen, weil es ja bald vorbei ist, der ist nicht mehr da, wenn du mit Jesus gehst. Mit Jesus hast du ein Leben mit Ewigkeitsgarantie vor dir. Und das entspannt doch, oder? Ich muss nicht alles mitnehmen. Ich muss nicht alles kriegen hier. Weil ich weiß, ich kriege ja alles in Christus. In Ewigkeit. Und da darf ich dann wissen, dass alles, was ich mit und für Jesus tue, auch weit größere Bedeutung hat, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Wenn ich mich Gott ganz zur Verfügung stelle, dann diene ich ihm, aber es ist auch gut für mich. Viel besser als die Jagd nach vergänglicher Freude. Ein zweites erwähnt Paulus als angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit, bringt euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer dar, an dem er Freude hat. Beim Wort Opfer, da kann man natürlich ein bisschen ins Stocken geraten. Ja. Wir haben da vielleicht ein bisschen einen Missklang im Ohr. Es gibt ja da manche Missbraucher finanzieller Ebene oder so vielleicht. Oder wir denken an den Brandopferaltar im Tempel, auf den dann das Opfer gelegt wurde und zu Asche verbrannt. Ja. Opfer bedeutet aber ja zuerst eine Gabe aus Liebe. Opfer ist eine Gabe aus Liebe, die ich aus dem, was ich habe, Gott darbringe. Ich nehme etwas von mir, ich nehme und gebe es Gott hin zu seiner Verwendung. Es gehört dir jetzt. Ich erhebe keinen Anspruch mehr darauf. Stelle es Gott vorbehaltlos zur Verfügung. Bei dem Opfer, da lege ich keinen Zettel bei, auf dem dann genau steht, was damit getan werden darf und nicht darf, wozu das Opfer gebraucht wird. Das steht im Ermessen des Empfangenden. Also wenn ich Gott mein Leben als Opfer gebe, dann heißt das, Herr, du bestimmst jetzt, wo es lang geht. Du machst damit, was dir wichtig ist. Es darf ganz Gott gehören. Er hat ja den Preis für mein Leben bezahlt mit dem Leben seines Sohnes, sodass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass es ihm gegeben werden kann. War ja vorher gar nicht möglich. Nur bei Gott ist mein Leben in sicheren Händen und wird die Frucht bringen, für die es von Anfang an geschaffen war. Das ist ja auch eine Verheißung, die wir da haben. Gib mir dein Leben und ich mache daraus das Beste, was du überhaupt vorstellen kannst. Deshalb spricht Gott vom lebendigen und heiligen Opfer. Ich gebe ihm nicht nur die toten Reste meiner Enttäuschung und meiner Fehler, die ich nicht gebrauchen kann. Ich stelle mich ihm ganz zur Verfügung, voller Freude und Begeisterung. Denn das ist der Anlass, dass auch Gott Freude daran hat. Wir kennen ja aus der Bibel durchaus Situationen, in denen im Tempel ganz nach Vorschrift geopfert wurde. Alles war von der Form her, wie es sein musste. Und dass Gott aber das Opfer ablehnte. Ja, wir lesen es bei Jesaja, bei Jeremia, bei Hosea, Amos. Weil es ihm nicht aus freudigem Herzen gegeben wurde. Ein Opfer, das nicht aus freudigem Herzen gegeben wurde, ist Gott ein Gräuel. Ja, im Amos 5, 21 lesen wir, ich hasse, ich verwerfe eure Feste, eure Festversammlung kann ich nicht mehr riechen. Und der Prophet Samuel bringt es auf den Punkt, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Wobei das Schlachtopfer hier für die Form steht und der Gehorsam für das hingegebene Herz. Ein Opfer kommt aus hingegebenem Herz. Das ist ein Geschenk. Daran hat Gott Freude. Das sucht er bei uns und in uns. Ein Herz, das sich ihm ganz hingibt, mit allem drumherum, also was ums Herz drumherum ist. Und diese Hingabe hat dann Auswirkungen auf unser Leben. Wir haben alles von Gott bekommen. Das ist die Grundlage für die Konsequenz, für die Paulus die römischen Christen damals und uns heute auch hinweist. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Der wahre Gottesdienst, das ist ein großes Thema, mit dem man sich mal wieder auseinandersetzen darf und muss auch, das ist ein Leben lang ein Thema. Der wahre Gottesdienst, also nicht die Veranstaltung, der wir uns wöchentlich treffen, obwohl er natürlich auch ein Teil davon ist. Der wahre Gottesdienst sind nicht irgendwelche rituellen Handlungen, die sich mehr oder weniger in den verschiedenen Kirchen eingebürgert haben. Der wahre Gottesdienst besteht nach Paulus darin, sich Gott ganz und vorbehaltlos hinzugeben. Sich nicht zuerst zu fragen, was will ich oder was brauche ich, sondern sich immer zu fragen, was will Gott in dieser oder jener Situation? Oder was braucht der andere? Was hilft ihm, Gott zu erkennen? Der wahre Gottesdienst findet ja nicht in erster Linie hier statt, aber hier werden wir fit gemacht für den wahren Gottesdienst. Ja, hier tauschen wir uns aus, hier ermahnen wir uns, hier korrigieren wir uns, hier unterstützen wir uns. Aber seinen Platz hat er dann im normalen Alltag. Wenn wir Menschen begegnen, die Gott ja noch brauchen, die von ihm hören sollen, wissen sollen, die Gott nicht kennen. Dort dienen wir, indem wir das Wesen Gottes widerspiegeln. Seine maßlose Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und all diese Dinge. Dort dient er auch uns, indem er uns in jedem Augenblick seine Kraft gibt. Wir können es ja nicht aus uns heraus. Die feste Gewissheit, dass er mit uns geht, uns jede Hingabe vergilt und uns seine Freude bei diesem Dienst gibt. Das ist alles nur möglich, wenn wir uns ihm hingeben, ganz hingeben, als ein lebendiges und heiliges Opfer. Wenn wir Bereiche unseres Lebens festhalten, dann wird uns das immer behindern, dann wird uns das bremsen, ja, und irgendwo Lücken im Leben hinterlassen. Paulus spricht ja vom heiligen Opfer. Wir sollen heilig sein. Heilig heißt ja Gott gehörig. Das ist ja erstmal kein Moralausdruck, sondern es heißt, zu Gott zu gehören, sein Wesen wiederzuspiegeln, Teil von ihm zu sein. Und wir wissen, Gott heilt nicht. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte uns ganz oder gar nicht. Wir gehören ihm und wir gehören nicht zu ihm. Da gibt es keinen Mittelweg, so ein bisschen. Wenn man so diesen Satz, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Finde ich ganz. Also wir gehören ihm oder wir gehören nicht zu ihm. Gott heilt da nicht. Unsere Rettung liegt darin, auf seine Barmherzigkeit zu antworten, seiner Hingabe angemessen. Er hat sich hingegeben und wir dürfen uns ihm hingeben. Das kann nur bedeuten, gib dein Leben in seine Hände. Er macht das Beste draus. Das ist ein Versprechen, ja, das viele, viele Menschen noch erlebt haben. Er macht das Beste draus, viel besser, als wir das jemals selbst hinkriegen würden. Es wird sicher Kämpfe und Schwierigkeiten geben, aber in diesen Kämpfen und Schwierigkeiten sind wir niemals allein. Gott ist da, unterstützt uns mit seinem Geist, seiner Gegenwart. Denn er wacht über die Seinen, das sagt er auch zu. Die Frage ist, glauben wir das? Ja? Prägt das unseren Alltag auch? Wissen, Gott ist da, wenn ich ihn brauche. Er ist da in jeder Lebenssituation. So dürfen wir den wahren Gottesdienst also mit ihm erleben. Und vielleicht wollen wir so eine Zeit auch des Gebets jetzt nehmen. Ja, mal so die Frage stellen, Herr, deine Barmherzigkeit habe ich erfahren. Ja, habe ich mich dir ganz hingegeben? Gibt es da Bereiche, die ich vielleicht festgehalten habe, unbewusst auch? Ja, das dürfen wir ihm jetzt auch sagen. Wir können das leise oder laut tun. Ja, das stelle ich natürlich frei. Noch gern nach vorn kommen, sich beten, für sich beten lassen, jetzt oder nach dem Gottesdienst. Lade ich uns ein, ja, mal zu schauen, mal zu prüfen. Herr, deine Hingabe war ganz. Wie ist meine Hingabe? Sie auch ganz, sie darf ganz sein, sie muss ganz sein. Und dann schenkt er uns ein Leben in seiner Gegenwart, ja, voller Gnade und Barmherzigkeit, dass wir auch anderen Menschen gegenüber diese Barmherzigkeit Gottes leben können. Amen.